Wir haben jetzt diese Mondsolarzellen, wir haben aber gleichzeitig auch diese Solarfolie, ein Perovskit, ganz dünn auf einer Plastikfolie. Und das alleine schon wäre natürlich, ich sag gerne, so ein Gamechanger auf der Erde.
Über morgen. Dein Podcast von Inside Digital.
Stell dir vor, wir leben auf dem Mond. Wir haben dort eine Station mit Schlafräumen, Laboren, Technik. Menschen arbeiten dort, forschen vielleicht sogar dauerhaft. Aber eine ganz wichtige Frage wird plötzlich zur Herausforderung. Woher kommt eigentlich der Strom? Es gibt kein Stromnetz, keine Steckdose, keine Infrastruktur, nur extreme Bedingungen. Strahlung, Staub, Temperaturschwankungen und 2 Wochen lang Nächte. Wie baut man unter solchen Bedingungen ein funktionierendes Energiesystem? Darum geht es heute in einem Forschungsprojekt, das genau das durchspielt. Ich spreche mit Forschenden, die an neuen Solarzellen und Energiesystemen für den Einsatz im All arbeiten. Und in unseren Rubriken schauen wir auf die Erde und dein Dach. Was ist die beste Technik, die es momentan auf dem Markt gibt? Ich bin Johanna, schön, dass ihr dabei seid. Forschende bauen genau jetzt ein System, mit dem wir eine Mond-WG zum Laufen bringen können. Und sie verraten uns, warum das auch für uns auf der Erde mega spannend sein kann. Heute bei Übermorgen mit Professor Eva Unger vom Helmholtz-Zentrum in Berlin und dem Physiker Dr. Felix Lang von der Uni Potsdam. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr bei Übermorgen dabei seid.
Hallo, schön, dass wir dabei sein dürfen.
Ja, hallo, freut uns.
Eva, du forschst in Berlin ja an neuen Materialien und Herstellungsverfahren für Solarzellen mit dem Ziel, besonders effiziente und anpassungsfähige Photovoltaiksysteme zu entwickeln. Und Felix, du entwickelst neuartige, extreme, dünne Solarzellen und untersuchst, wie diese auch unter extremen Bedingungen im Weltraum zuverlässig zu funktionieren. Das ist schon mal die Basis. Und dann brauchen wir noch die Basis, was ihr genau entwickelt oder was ihr genau entwickelt, weil zum Setting in Köln steht ein Container beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, der so ein bisschen was wie ein Tesla für eine Mondstation ist. Das heißt FlexHab, also so eine Art Bauklötzchen-Habitat mit Labor, ein paar Schleusen, privaten Räumen, wo man dann auch wirklich leben kann. Wenn man das so praktisch denkt, was braucht denn so ein Habitat an Energie? Also für Licht, Luft, Geräte?
Ja, dazu haben wir jetzt erste Informationen bekommen. Ja, also einfach, es geht erstmal darum, dass man basierend auf der Auslegung des Habitats, man muss dann eben genau überlegen, was sind kritische Infrastrukturen, also was muss wirklich permanent laufen können und mit Energie versorgt sein. Und da muss man sich jetzt eben ein Konzept überlegen. Und da gibt es auf einmal völlig andere Anforderungsprofile an ein Energiesystem im Vergleich zu einem terrestrischen Energiesystem. Wir haben natürlich also schon so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass wir Tag-Nacht-Zyklen haben von 24 Stunden ungefähr. Mhm. Mhm. Also 12 Stunden, wenn man ungefähr am Äquator ist. Aber auf dem Mond hat man dann auf einmal Tage von, ich glaube, bis so 29 Tagen oder so. Und dann ist es auch ganz lange dunkel. Wahnsinn. Und da ist dann eben die Frage, ne? Wie konzipiert man dann eben ein Energieversorgungssystem? Es muss völlig anders ausgelegt sein, als was wir auf der Erde konzipieren würden.
Lässt sich das mit irgendwas vergleichen, was wir jetzt auf der Erde gerade betreiben? Weiß nicht, Felix, hast du da irgendwie so einen Vergleich, den man irgendwie anbringen kann, dass man sich das vorstellen kann? Okay, wir betreiben da jetzt etwas so groß wie 2 Familienhäuser nur auf dem Mond? Oder kann man das überhaupt vergleichen?
Was würdest du denn sagen, Eva? 2 Familienhäuser wird es, glaube ich, schon treffen mit den ganzen Lebenserhaltungssystemen, der Wärme, die man braucht, wenn es in der Mondnacht sehr, sehr kalt wird.
Ja, das ist, kommt noch hinzu. Also es gibt natürlich auch an die Technik dieses Mondhabitats Anforderungen. Ne? Also wir haben sehr große Temperaturschwankungen auf dem Mond. Das hat natürlich dann hat auch direkt Konsequenzen auf die Materialien und auf die Energieversorgungssysteme, die wir anwenden. Das heißt aber auch der Innenraum, wo Menschen eben auch leben können sollen, der muss sowohl gewärmt werden können, als auch gekühlt werden können.
Ja? Ich wollte gerade sagen, der Mond ist kein so freundlicher Ort, wie es irgendwie von unten aussieht. Also wir haben keine die Erde hat eine Atmosphäre, der Mond ist irgendwie dann so nackt dazwischen. Protonen, Gammastrahlen, Temperaturschwankungen von wirklich minus 200 bis plus 120 Grad. Also es ist nicht so freundlich. Was bedeutet das für die Solartechnologie?
Na, Solarzellen mögen das im Prinzip eigentlich gar nicht. Also UV, Protonen, Gammastrahlung macht die Halbleiter, die ja die Basis von der Solarzelle sind, im Prinzip ganz langsam kaputt, und die Effizienz nimmt ab. Und das ist alles, müssen wir im Prinzip mit einrechnen.
Ja, also ich wollte gerade sagen, also Haushalts-PV-Paneele könnt ihr nicht mit hochschicken, das geht nicht. Welche Kriterien hast du da mitgenommen, Felix? Also geht es so, geht es ums Gewicht, geht es um die Dünne, geht es um die Flexibilität? Was sind so Faktoren, die bei euch jetzt auf dem Brainstorming-Board landen?
Genau, also es geht viel um Gewicht, weil alles muss ja zum Mond transportiert werden. Und ein Kilogramm zum Mond kostet durchaus viel. Wie haltbar die Solarzellen sind, Eva Unger hat es vorhin schon angesprochen, Lebenserhaltungssysteme sind kritisch für die Astronauten dort, das heißt, es muss funktionieren, wir müssen Strom bereitstellen, den brauchen wir unbedingt. Dann haben wir die Degradation, die extreme Umgebung auf dem Mond mit den extremen Temperaturschwankungen, der Strahlung. Aber wir haben auch Mikrometeoriten zum Beispiel, Stimmt. Die mal schnell pro Quadratmeter durchaus ein paar Einschläge pro Tag machen können, auch von größeren Mikrometeoriten. Mhm. Und auch das müssen die Solarzellen irgendwie abkönnen.
Deswegen gibt es ja neue Materialien. Und Felix, an denen arbeitest ja du. Also kannst du uns mal ganz kurz erzählen, was sind das für Materialien? Was ist so der Unterschied zu einer klassischen Solarzelle, die wir ja wahrscheinlich alle kennen?
Na, so klassische Solarzellen aus Silizium, wie sie jeder auf dem Dach hat, werden im Prinzip geschmolzen bei 1000 Grad. Und dann zieht man einen Einkristall, den man in ganz dünne Scheiben schneidet. Das sind diese Wafer, die dann einzeln in den Modulen zusammengesetzt werden. Und woran Eva und ich forschen, sind im Prinzip Perovskite, auch Halbleiter, die man aber auflösen kann, wie eine Tinte, wie ein Lack, wie eine Farbe. Und dann im Prinzip drucken kann, das macht zum Beispiel Eva Unger, oder durch Spin-Coating ganz einfach bei uns im Labor als dünne, dünne Schicht auftragen kann.
Okay, das heißt, die sind auf jeden Fall deutlich leichter erstmal auch, also Stichwort Gewicht. Was für Vorteile
genau,
haben die noch?
Der Perovskit alleine ist so dick oder dünner als ein Haar, wiegt eigentlich quasi nichts. Und Wow. Bei uns ist es tatsächlich so, dass das Gewicht dann vom Substrat kommt. Und dann hat man die Entscheidung, nehmen wir eine dünne Folie, nehmen wir ein dickes Glas, was die ganzen Protonen und die Mikrometeoriten abhalten kann oder nicht. Das sind dann so Entscheidungen zum Beispiel.
Vielleicht mal zu dem Akkubatteriepunkt, weil Sonne allein ja reicht nicht. Auf dem Mond, wir haben schon gesagt, gibt es extrem lange Phasen auch ohne Sonne. Das heißt, man braucht Speichermöglichkeiten. Also wie plant ihr das? Also ist es so, wir brauchen so und so viel Kilowattstunden am Tag. Wie groß muss so ein Akku sein? Wo passt das überhaupt hin? Muss das auch in diesen Container hin? Gibt es dafür ein eigenes Speichercontainer neben der Mond-WG? Also das sind ja bestimmt ganz viele Fragen.
Ja, wahrscheinlich geht es genau in diese Richtung. Und das wurde uns auch so ein bisschen angedeutet, dass es sein kann, dass das Energiemodul ein eigenes Modul wird. Das heißt, das muss nicht alles noch in den Container rein, sondern es würde wahrscheinlich, ich sag mal, ein zweiter Container oder ein zweites Modul aufgestellt, vor allem mit den Energiespeichern. Die Solarzellen würden ja wahrscheinlich nebendran auf einer Freifläche stehen. Ich meine, da haben wir auf dem Mond wahrscheinlich keine Dispute über die Nutzung. Aber natürlich müssten dann die Photovoltaik müsste dann eben mit dem Speicher verbunden werden und das wiederum müsste natürlich dann mit dem Habitat selber elektrisch verbunden sein. Ja, also im Endeffekt muss man die Gesamtheit ausrechnen. An dem Speicher wird ein Team von der RWTH Aachen arbeiten. Das heißt, wir sind in gewisser Weise zwei komplementäre Teams. Es heißt zwar Wettbewerb, aber PV und Speicher braucht man gemeinsam. Das heißt, wir brauchen sie, sie brauchen uns. Also es ist ja eigentlich in dem Sinne kein Konkurrenzkampf, sondern wir werden das wahrscheinlich sehr viel auch in gemeinsamer Arbeit abschätzen, wenn es natürlich dann um die einzelnen Technologien geht, also die Auslegung und auch die Auswahl der Technologie selber. Da sind natürlich dann die entsprechenden Forscherteams jene, die die Entscheidungen treffen, ja, und das Konzept erarbeiten. Aber wir haben dann für das Gesamtenergiesystem, da arbeiten wir Hand in Hand.
Das ist so spannend. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie so kurz in so einen kleinen Science-Fiction-Film und darf mal kurz ins Labor gucken.
Sehr gut.
Ob es nicht vielleicht sogar einfacher wäre, die Solarzellen direkt auf dem Mond herzustellen und ob das funktioniert, der Gedanke ist nämlich gar nicht so abwegig. Darüber haben wir auch gesprochen. Das hört ihr dann am Samstag in unserer neuen Podcast-Folge das ganze Gespräch. Ich finde auch so Staubschutz, Strahlungsfestigkeit, also wenn ich jetzt so an Wüstensolarparks denke, überlege ich mir, dass das vielleicht auch dort gut funktionieren könnte. Also sehen wir solche Technologien irgendwann auch dann bei uns im Alltag? Also zum Beispiel auf Dächern in Wüsten oder irgendwie in mobilen Anwendungen?
Im Prinzip, also wir haben jetzt diese Mondsolarzellen, wir haben aber gleichzeitig auch diese Solarfolien. Ein Perovskit, ganz dünn auf einer Plastikfolie. Und das alleine schon wäre natürlich, ich sag gerne so ein Gamechanger auf der Erde, Fabrikgebäude, wo früher die klassischen Solarzellen einfach viel zu schwer waren, könnte man jetzt mit Solarfolien bedecken, könnte Hausfassaden benutzen, man könnte Jalousien, Zelte mit Solarfolien ausdecken. Das heißt, der Nutzen auf der Erde ist riesig, viel größer als im Weltraum, würde ich eigentlich sagen.
Ja, da bin ich total gespannt, wann das sowohl auf dem Mond als auch bei uns irgendwann ankommt.
Es kommt bei uns schon an. Also das Spannende ist natürlich, wenn man an das Schöne ist, wenn man an Photovoltaik denkt oder man merkt auch, wenn man Kindern sagt, ne, Solarzellen, dann merkt man das total witzig, die wissen inzwischen, wie sowas aussieht, weil wir es auf so vielen Dächern haben, ne, dass man das schon mal irgendwo gesehen hat oder auf irgendeiner Freifläche. Mhm. Heißt jetzt aber auch, jeder denkt sich, eine Solarzelle ist halt, ne, was Quadratisches, hat irgendwelche silbernen Linien drauf und sieht irgendwie bläulich aus. Mhm. Und Solarzellen können aber noch ganz anders aussehen. In Form, in Gestalt, in auch Flexibilität. Und da gibt's eben, und Farbe, genau. Und es gibt eben sehr viele, was wir Emerging PV, also neue Materialien, neue Möglichkeiten, wo man auf einmal mit Farbe, Form, Leichtigkeit, Gestaltbarkeit nochmal ganz andere Designkriterien und Designprinzipien hat. Und das macht es dann eben auch möglich, dass man nochmal komplett neue Produkte auch designt. Ja, und da kann man eben mit neuartigen Solarzelltechnologien kann man dann eben sehr viel Spannendes Neues machen. Dass man eine Solarzelle zum Beispiel so gestaltet, dass sie lichtdurchlässig ist in dem Bereich, wo Pflanzen Licht absorbieren. Man könnte sie also auch auf Glasdächer von Gewächshäusern integrieren und die Eigenschaften der Solarzelle eben so anpassen, dass sie ideal für das Pflanzenwachstum unter der Solarzelle eingestimmt ist oder angepasst ist. Und genau in dem Bereich merkt man, man muss einfach nur kreativ sein und es gibt noch so viel zu tun. Und es gibt so viele spannende neue Ansätze, die man verfolgen könnte.
Das Spannende, was wir, glaube ich, täglich machen, oder Eva, dass wir von einer Idee zur nächsten springen, meistens fasziniert sind und sofort so, damit könnten wir noch das besser machen, neu machen, besser verstehen.
Ich würde dem noch hinzufügen, es ist einfach dieses permanente Lernen und Neues entdecken, ne? Dass man das Gefühl hat, das ist wahnsinnig. Also man fühlt sich auch wahnsinnig privilegiert, dass man das Gefühl hat, ich darf jeden Tag was Neues lernen und das hört nie auf. Und ja, jetzt machen wir uns über Solarzellen auf dem Mond Gedanken und überlegen, warum und wie das dann doch nochmal völlig anders ist und das nochmal eine ganz neue Herausforderung bedeutet, die dann auch unser Denken beflügeln.
Ja, also wenn das nicht die beste Werbung für eure Jobs ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist so klasse. Also zu überlegen, da jeden Tag was zu machen, an einem Problem, an einem Rätsel, an einer Lösung zu arbeiten, die dann nachher wirklich Dinge auf unserem Planeten und auf anderen verändern kann, auf Monden. Also Wahnsinn, ich bin total beeindruckt. Vielen, vielen Dank nochmal Professor Eva Unger vom Helmholtz-Zentrum in Berlin und an den Physiker Dr. Felix Lang von der Uni Potsdam. Ich fand das unglaublich spannend, einen Einblick hier in eure Arbeit zu bekommen und bin sehr gespannt, wann wir dann die Ergebnisse dieser Arbeit vielleicht auch irgendwann mal so aufblitzen sehen, irgendwo, wenn man nach oben guckt. Deswegen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg bei eurem Wettbewerb und bin auf die Ergebnisse im Juni dann gespannt.
Vielen Dank.
Danke.
So viel also zur Energie auf dem Mond und dazu, wie komplex es ist, unter extremen Bedingungen überhaupt Strom zu erzeugen. Und wir holen das Ganze jetzt einmal zurück auf die Erde und schauen mit unserer Energieexpertin Lisa Marie Karzig aus dem Inside Digital Team, was davon ist heute schon relevant, was kann die Technik und was kommt vielleicht noch?
Tech Check.
Wir starten mit unserem Tech Check und erstmal natürlich einem Hallo an Lisa Marie. Schön, dass du bei Übermorgen dabei bist.
Hallo Johanna, schön, dass ich dabei sein darf.
Wir schauen jetzt mal, was kann die Technik heute eigentlich wirklich, auch ganz ohne Mondbedingungen, wir sind zurück auf der Erde. Wir haben ja ganz viel über die extremen Bedingungen im All gesprochen gerade eben. Und wenn wir jetzt auf die Erde schauen, worauf sollte man bei Solartechnologie heute wirklich achten? Du als Expertin hast ziemlich viel auf dem Dach.
Ja, Johanna, das stimmt. Wir haben hier gleich, als wir das Haus gekauft haben, kräftig in PV-Anlage investiert. Ja, also die Solartechnik kann tatsächlich heute schon eine ganze Menge. Dazu würde ich gleich mal zwei Empfehlungen aussprechen. Zum einen, wenn ich mir Solarmodule heute aufs Dach packe, würde ich jedem dazu raten, gleich in bifaziale Solarmodule zu investieren. Die meisten Anbieter haben diese mittlerweile auch standardmäßig schon im Sortiment. Das Schöne daran ist einfach, dass sie sowohl von der Vorder- als auch der Rückseite Strom erzeugen können. was dir insgesamt einfach eine höhere Ausbeute bringt. Insbesondere in Zeiträumen, in denen das Licht eh schon ein bisschen diffuser ist oder in den Jahreszeiten, in denen die Sonne halt nicht die ganze Zeit von oben frontal sowieso schon ideal draufknallt und die volle Leistung rausholt. Du bekommst also einfach über das Jahr hinweg deutlich mehr. Dazu sind unsere Solaranlagen auch mittlerweile tatsächlich ungeheuer robust geworden im Verhältnis, wenn man sich das anschaut. Also Lebensdauern von 20 bis 30 Jahren sind auf jeden Fall realistisch, auch unter den Wetterbedingungen, die wir hier haben.
Ja, bei uns gibt es keinen Mondstaub und keine Meteoriten, die einschlagen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil.
So ist es.
Aber es geht ja auch viel um die Frage Effizienz, Gewicht, Haltbarkeit. Was sind da so die wichtigsten Punkte? Also was glaubst du, worauf sollte man achten? Was ist so der entscheidende Faktor für eine gute Solaranlage im Alltag?
Ganz klar Haltbarkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese Anlage muss auch diese 20 bis 30 Jahre lang Wind und Wetter aushalten. Das ist wichtig, denn du investierst ja in etwas, bei dem du auch eine lange Investitionszeit hast, in der du natürlich nicht nur das wieder rausholen möchtest, was du am Anfang reingesteckt hast, was heute schon relativ zeitnah geht, wenn du das Haus entsprechend auf deinen Verbrauch ausrichtest, sondern du möchtest ja darüber hinaus auch einen Gewinn für dich selbst damit erwirtschaften. Das ist ja auch nachvollziehbar. Denn ansonsten hättest du das Geld ja auch einfach direkt in Fonds an die Börse stecken können. Klar. Und es mit 6% für dich arbeiten lassen können. Aber tatsächlich gibt es da auch einige wirklich schöne Neuigkeiten, kann ich ja mal sagen. Und zwar vor kurzem eine Studie der BTU, die Ertragsdaten von 1,25 Millionen Photovoltaikanlagen ausgewertet hat. Mhm. Und dabei festgestellt hat, gerade diese PV-Dachanlagen altern tatsächlich halb so viel in Deutschland, wie man das bisher angenommen hat. Das heißt, 30 Jahre plus Erträge sind da auch tatsächlich realistisch geworden. Dazu ist Gewicht tatsächlich für uns meistens eher zu vernachlässigen. Wenn natürlich Zehntausende Euro pro zusätzliches Kilo beim Raketenstart einfach zu berücksichtigen sind, ist das ein großes Problem. Auf dem normalen Hausdach spielt das eher eine untergeordnete Rolle. Da ist es wirklich so, wenn du einen ganz, ganz alten Dachstuhl hast, dass eventuell mal ein Statiker draufschauen müsste. Oder wenn es wirklich eher um ein Balkonkraftwerk an der Brüstung geht, wo du halt nicht so viel Gewicht damit belasten willst. Da gibt es auch Lösungen für. Aber die Standard-PV-Anlage, da ist das Gewicht in der Regel kein Problem.
Ja, mittlerweile gibt es ja auch extra die Anlagen für den Balkon, die ja ohnehin dann schon ziemlich leicht sind. Und es gibt ja auch ein paar neuartige Solarzellen. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Der Physiker Felix Lang hat das erzählt, diese Perovskit-Solarzellen. Das klingt ja wirklich schon so nach der nächsten Generation. Er hat es einen Gamechanger genannt. Was ist denn davon tatsächlich heute schon verfügbar? Also gibt es da schon Technik, die wir irgendwie tatsächlich nutzen? Oder ist das in Entwicklung?
Ja, also im Alltag dominieren natürlich aktuell noch das bewährte Silizium in den Solarzellen. Reine Perovskit-Technik ist auf der Erde momentan noch zu anfällig für Feuchtigkeit. Deswegen werden diese Zellen auch wohl nicht als reine Perovskitzellen kommen. Tatsächlich ist es eher so, dass im Labor an sogenannten Tandem-Solarzellen gearbeitet wird, bei dem Perovskit als zusätzliche Schicht auf dem Silizium aufsetzt. Das ist auch insoweit sehr spannend, weil beide Schichten praktisch andere Teile des Lichtes in Energie verwerten und sich dadurch auch schön gegenseitig ergänzen.
Das heißt, es wird nochmal effektiver und nochmal...
Ja.
Ah, okay. Mhm.
Und zwar bei dem theoretischen Limit von reinen Siliziumzellen wären wir so bei 29,4%. Die erreichen wir in der Praxis aber auch noch gar nicht. Also da sind wir eher so zwischen 20% und 23%, die Solarmodule, die jetzt im Handel sind, dann auch wirklich schon rausholen. Ein bisschen mehr, wenn wir jetzt die Rückseite noch berücksichtigen vielleicht. Aber da gibt es einfach ein theoretisches Limit, an dem dann diese Art von Solarzellen, weil sie einfach so viel dieses Lichtspektrums verwertet hat, nicht noch mehr rausholen kann. Ergänzt sich das jetzt aber natürlich um andere Wellenlängen aus dem Licht, nämlich gerade diesen blauen Anteil, den Perovskite auch mit rausfiltert, dann kann ich die Gesamteffizienz natürlich erhöhen. Da haben wir im Labor bereits stabile Werte von 34,6%. Es gibt auch tatsächlich schon massentaugliche Ansätze davon, die auch an der 33%-Marke dann für den Handel wirklich kratzen. Da hat das Fraunhofer-Institut vor kurzem auch nochmal einen schönen Durchbruch gemeldet. Es ist also noch nicht kaufbar, aber ich würde sagen, der Sprung in die Massenproduktion steht mittlerweile greifbar bevor.
Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Soweit jetzt mal der Blick auf die Technik. Dann gucken wir mal, was es jetzt so Persönliches bei dir gibt. Was lohnt sich vielleicht eher nicht?
Favoriten.
Hier bei uns in den Favoriten schauen wir nämlich mal so auf ein paar persönliche Empfehlungen. Und ich habe ja schon gesagt, bei dir ist tatsächlich auch ziemlich viel auf dem Dach unterwegs. Das hat sich auch schon bewährt. Seit einem Jahr hast du oben eine PV-Anlage. Wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, in Solarenergie zu investieren, da jetzt was reinzustecken, was würdest du sagen, was ist denn dein persönlicher Einstieg? Was würdest du da empfehlen?
Ja, also ich denke, das kommt ein bisschen drauf an, ob wir hier jetzt von Mietern oder Eigentümern sprechen. Wenn du jetzt einfach nur ein Mieter in einer kleinen Wohnung bist, ganz klar das Balkonkraftwerk. Da hast du einfach nicht die Möglichkeit, dir so eine riesige Anlage aufs Dach zu bauen. Eventuell Ausnahmen vielleicht noch bei den Leuten, die wirklich komplette Häuser gemietet haben, wenn der Vermieter da günstig mitspielt, aber du hast zwar ein Recht auf das Balkonkraftwerk, aber du hast kein Recht auf eine große PV-Anlage als Mieter. Deswegen ist das so ein bisschen ein Zwischenfall.
Ich glaube, da sind auch viele ein bisschen skeptisch, ne? Mit Regularien und Co.
Das stimmt. Ja, also als Mieter mit Balkonkraftwerk hast du eigentlich mittlerweile von der Gesetzgebung her alle Türen offen. Tatsächlich gibt es sogar auch mittlerweile Empfehlungen von Anwälten, die sagen, man darf dir als Mieter auch tatsächlich nicht verbieten, einen Steckerstromspeicher dazu zu nehmen. Auch das sei an der Stelle mal gesagt. Für Eigentümer würde ich tatsächlich aber sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, wenn ihr euch eine Solaranlage aufs Haus packt mit den Modulen, dann traut euch ruhig, das Dach direkt so voll wie möglich zu machen, weil das Zerstückeln lohnt sich finanziell eigentlich nicht. Wenn ich da jetzt einfach überlege, man muss halt heute immer schon ein bisschen berücksichtigen, wohin geht die Reise eventuell noch. Vielleicht kommt ja doch mal noch ein E-Auto dazu, eine Wärmepumpe. Vielleicht wächst die Familie auch noch um ein oder zwei Mitglieder. Es kann ja alles sein. Und mittlerweile ist das einzelne Solarmodul im Verhältnis einfach so viel günstiger, dass du einfach Unlängen mehr bezahlen würdest finanziell, wenn du später an einem Zeitpunkt feststellst, okay, ich hätte jetzt doch noch ein bisschen mehr gebraucht und es dir danach dann draufpackst.
Da ist die Langfristigkeit ein wichtiger Punkt.
Auf jeden Fall natürlich auch hier, wenn ich jetzt zu zweit in einem Haus wohne, das klein ist und einfach keinen nennenswerten Stromverbrauch habe, dann muss ich jetzt auch nicht Unmengen an extra Kilowatt aufs Dach packen. Das muss man dann immer ein bisschen ins Verhältnis setzen. Aber dimensioniere ruhig ein bisschen größer und traue dich da gleich mehr aufs Dach zu packen.
Guter Tipp. Gibt es da so Ansätze, vielleicht auch eine Technologie, die du gerade so besonders spannend findest, auch wenn sie jetzt vielleicht noch nicht irgendwo im Mainstream angekommen ist?
Ja, definitiv. Und zwar sogenannte PVT-Systeme. Das ist nämlich besonders spannend, weil sie nicht nur gleichzeitig Strom erzeugen, sondern auch die Wärme über Wasser nutzen können. Das Schöne ist hierbei, du hast praktisch ein System, was dir einerseits die PV-Anlage kühlt. Dadurch ist der Stromertrag auf die gleiche Anlage nochmal deutlich höher und die Ausbeute größer. Zugleich kannst du aber diese Wärme, die du von der PV-Anlage wegleitest, zur Unterstützung deiner Heizung nutzen. Es gibt sogar auch wirklich Firmen, die das mittlerweile schon mit Wärmepumpen kombinieren. Leider aber noch nicht in allen Ecken von Deutschland.
Okay, ist es bei dir denn so? Du hast ja auch eine Wärmepumpe?
Nein, bei uns leider gab es diese Möglichkeit nicht. Ich hatte damals bei den Unternehmen, die es in Deutschland schon tun, nachgefragt, aber wir waren zu weit draußen. Deswegen leider nicht. Ich hätte das gerne mit unserer Wärmepumpe noch kombiniert. Das hätte die Ausbeute noch mal ein gutes Stück nach oben getrieben.
Gibt es denn so auf der anderen Seite mit deinem Erfahrungsschatz so typische Fehler, wo du sagst, okay, ja, die habe ich auch gesehen oder wir konnten sie noch mal umschiffen oder Dinge, die man einfach leicht vermeiden könnte, wenn man das Thema angeht?
Ja, also zum einen, was wir gerade eben schon aufgegriffen haben, zu kleinen Planen. Wenn ich mich bei der Planung der Anlage jetzt wirklich nur heute auf den Ist-Zustand konzentriere und nicht daran denke, es könnten noch mal mehr Haushaltsmitglieder dazukommen, es könnte mal ein E-Auto oder eine Wärmepumpe noch mit dazukommen und dann reicht die Anlage nicht mehr. Das ist heutzutage gar nicht so unwahrscheinlich. Ich meine, man kennt ja seine finanzielle Situation zumindest grob. Man weiß, okay, ich kann jetzt vielleicht in den nächsten 5 Jahren da auch noch mal in was investieren oder nicht. Und je nachdem sollte man das dann auch ein bisschen ausrichten. Der andere, zweite große Punkt, den ich auch oft immer wieder bei Bekannten und Verwandten mitbekommen habe, ist, man sollte nicht am Wechselrichter sparen. Er ist praktisch das Gehirn der Anlage und man kann schon sagen, der Wechselrichter ist am Ende das, was die eigentlichen Einschränkungen für deine Anlage setzt, nicht unbedingt die Solarmodule selbst. Wenn der smart kommunizieren kann, wenn der gute Anbindungen zu anderen Systemen hat, wenn er viel Leistung schafft, bidirekt in zwei Richtungen funktioniert, dann hast du eine ganze Menge damit gewonnen, auch über die bloße Erzeugung deines Stroms hinaus. Kann er das hingegen aber nicht, dann verschenkst du da Potenzial von ja schon mehreren 100 Euro aufs Jahr, muss man schon sagen, bei einer großen Anlage.
Okay, ja, das macht viel aus. Also wichtig ist zu merken, denken Sie groß generell und denkt unbedingt auch an den Wechselrichter. Okay, und dann schauen wir jetzt mal zum spannendsten Teil, finde ich, für mich irgendwie immer, der Blick nach vorne.
Zukunftsrausch.
Hier schauen wir nämlich, was so in Zukunft möglich ist. Und ich meine, in dieser Folge haben wir ja wirklich sehr viel über die Zukunft gesprochen, über was könnte vielleicht auf dem Mond alles noch so passieren. Mal gucken, wenn man jetzt weiterdenkt mit den Technologien, über die wir schon gesprochen haben, was vorhin wir auch gehört haben. Welche Technologien so aus der Raumfahrt, glaubst du, könnten sich so in Zukunft auch bei uns irgendwie mal wieder, ja, widerspiegeln, unseren Alltag verändern?
Ich glaube, da hätten wir tatsächlich sehr viel Potenzial für die Perovskit-Zellenschichten, die wir vorhin angesprochen haben. Heute bei der Mondtechnologie ist es ja auch so, dass dadurch, dass die sehr weich in ihrer Struktur sind, wenn dann jetzt die harte Weltraumstrahlung Atome aus der Struktur herausschlägt, können diese auch wieder an die Plätze zurückrutschen und die Zelle repariert sich quasi selbst. Tatsächlich gibt es bei Solaranlagen heutzutage bei uns auch schon einen ähnlichen Effekt, den Forscher beobachten konnten. Und zwar von der UNSY Sydney rund um Professorin Xiao Jing Hao. Sie haben nämlich ein Messverfahren entwickelt, mit dem man betrachten kann, was bei Solarzellen passiert, während sie in Betrieb laufen. Und dabei konnte tatsächlich nachgewiesen werden, dass während die UV-Strahlung die Solarzelle beschädigt, der Einfluss vom normalen Licht sie tatsächlich teilweise repariert. Das heißt, da einfach zu schauen, wie viel von den Selbstheilungskräften von Solarzellen, die wir jetzt auch im Weltraum benutzen, eventuell hier nochmal das Potenzial für die Erde steigern könnte, das finde ich einen sehr spannenden Ansatz.
Absolut. Also du hast ja vorhin schon auch schon gesagt, dass es zusammen mit der Siliziumtechnologie eben im Einklang laufen könnte. Wie viele Jahre gibst du dieser Technologie noch, bis sie dann irgendwann bei uns auf die Dächer kommt?
Ja, also das ist immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Also Perovskit ist bereits jetzt wirklich mit vielen Eigenschaften gut aufgestellt. Es ist leicht, es ist biegbar, es lässt sich gut kombinieren. Es ist nur leider bisher noch anfällig für Feuchtigkeit und auch nicht ganz so langlebig, wie wir es gerne hätten. Aber ich denke mal, so innerhalb der nächsten 2 bis 5 Jahre könnte das eine Marktreife erreicht haben, die sich auch wirklich lohnt, vom Siliziummodell wirklich zu diesen Tandemzellen überzugehen.
Richtig gut. Okay, und jetzt, na klar, zum Schluss stelle ich immer noch die Frage mit der Glaskugel. Wenn wir jetzt über 2 und 5 Jahre mal drüber hinaus gucken und uns mal den großen Zeitraum 10 bis 20 Jahre angucken. Was glaubst du, wie wird es dann aussehen? Oder vielleicht auch, wie wird denn dein Haus dann aussehen? Du hast da jetzt schon viel reingesteckt. Was wäre dann was, wo du sagst, okay, also in 10 Jahren mache ich auf jeden Fall das noch?
Ja, also ich denke so, in so 10 bis 20 Jahren ist auf jeden Fall die Trennung zwischen Verbrauchern und Erzeugern deutlich mehr verschwunden. Man nennt das ja heute schon so schön Prosumer, wenn du gleichzeitig einfach die Energie erzeugst und noch mehr verbrauchst. Gleichzeitig glaube ich, wir werden definitiv mehr Oberflächen nutzen, mit denen wir unseren Strom selbst generieren. Es gibt zum Beispiel auch schon Ansätze von Folien, mit denen du in Innenräumen bei Geräten, die nicht so viel Energie brauchen, einfach die Versorgung direkt sicherstellen kannst. Man kennt das vielleicht noch ganz früher von den Taschenrechnern, die man in der Schule hatte, mit diesem wunderschönen Solarfeld oben drin.
Genau.
Das geht aber heutzutage auch schon für Fernbedienungen oder kleinere Systeme. Und ich denke, da wird einfach auch der Trend zu Geräten, die halt viel weniger auf Batterien angewiesen sind, sich durchsetzen. Dann natürlich, denke ich, E-Autos werden auch immer mehr als fahrbare Akkus für das Haus genutzt werden mit bidirektionalem Laden. Und ich hoffe, das ist wirklich eine große Hoffnung von mir, dass das Stromnetz da auch intelligent genug mitzieht und in den nächsten Jahren endlich die Schwächen beseitigt, die da bisher eigentlich große Potenziale verschenken. Wenn ich jetzt auf unser eigenes Haus gucke, ja, also ich hoffe, dass in 20 Jahren die PV-Anlage immer noch schön läuft mit der Wärmepumpe, aber bisher so sieht es von den Verbrauchszahlen ja gut aus. Wenn ich jetzt da aber nochmal rangehen würde, um was zu ändern, dann würde ich tatsächlich hoffen, dass bis dorthin die PVT-Systeme in unserer Region so angekommen sind, dass ich beim nächsten Repowering der Anlage dann sowohl die Wärme als auch den Strom auf dem Hausdach für uns ausnutzen kann.
Alles klar, boah, da ist viel mit drin gewesen. Also wenn ihr euch da nochmal reinlesen wollt, Lisa Marie hat diverse Artikel auch dazu geschrieben. Da könnt ihr euch dann auch super Checklisten draus machen. Worauf müsst ihr achten? Gerade auch das Thema Wechselrichter und welche Anlage ist die richtige für mich. Schaut da mal in die Shownotes, da habt ihr alles verlinkt. Dankeschön, Lisa Marie, für deine Infos und für deine Insights.
Danke, Johanna. Schön, dass ich für euch weiterhelfen konnte.
Freu dich auf morgen.
Und zum Ende jeder Folge gibt es eine gute Nachricht von der Erde. Auf der Technikmesse CES wurde Anfang des Jahres ein Roboter vorgestellt, der selbstständig durch die Gegend fährt, sich den sonnigsten Platz sucht und dort seine Solarzellen ausklappt, um Energie zu sammeln. Ein Gerät, das nicht mehr einfach nur Strom speichert, sondern aktiv entscheidet, wo und wie er am besten erzeugt wird. Der heißt zwar Solar Mars Bot, ist aber tatsächlich für die Erde gedacht. Und trotzdem zeigt er ziemlich gut, wohin die Reise geht. Energie wird intelligenter, mobiler und ein Stück autonom. Unsere Gäste Professor Eva Unger und Dr. Felix Lang habe ich natürlich auch gefragt, worauf freut ihr euch?
Ich freue mich auf morgen, weil es wieder eine Chance ist, ein Problem ein kleines bisschen weiter zu lösen, damit wir eben dadurch, dass wir die Probleme von heute lösen, ein Leben übermorgen und in der Zukunft ermöglichen.
Ja, ich bin noch am Rätseln, aber eigentlich freue ich mich, glaube ich, immer auf morgen. Einfach, weil ich immer neugierig bin, was der morgige Tag bringt. Ganz egal, was es ist, ist man einfach neugierig und offen, glaube ich. Oder ich zumindest.
Und ich freue mich, wenn ihr unserem Podcast eine Bewertung und ein Abo dalasst, dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Die gibt's schon am Samstag, das ganze Gespräch mit Eva und Felix über die Energieversorgung für eine Mondstation. Und am Donnerstag in 2 Wochen kommt die nächste Übermorgen-Folge. Bis dahin, freu dich auf morgen.